Niemand und nichts kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Klingt gut. Singt sich vielleicht auch ganz leicht. Aber glauben wir das eigentlich wirklich? Können wir uns vorstellen, dass es so hinhaut mit dem, was wir da singen? Erleben wir das so in unserem wirklichen Leben? Und wie ist eigentlich, wenn die Wirklichkeit, die gerade wirklich da ist, nicht so prickelnd aussieht, wenn es Probleme gibt, wenn das Lebensglück, von dem da so gesungen wird in der Nähe Gottes, irgendwie ganz unerreichbar erscheint, trotz unserem Glaube? Dann verändert sich vielleicht das, was wir singen oder was wir beten. Und vielleicht hört sich's dann an wie im Psalm 73 am Anfang. Vielleicht könnt ihr es einblenden. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Um ein Haar hätte ich meinen Halt verloren. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Denn sie leiden offenbar keine Schmerzen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt, die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz, sie spotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen ihren Mund auf bis zum Himmel und lassen ihrer Zunge freien Lauf auf Erden. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen, ach, wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin. So leben die Frevler. Die ganze Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen immerzu. Ja, wirklich. Umsonst behielt ich ein reines Herz. Umsonst wusch ich meine Hände in Unschuld. Vielmehr blieben mir die Sorgen Tag für Tag. Jeder neue Morgen war für mich eine Strafe. Da steckt ganz schön viel Emotion drin in diesem Psalm. Ganz schön viel Ärger, ganz schön viel Neid und Eifersucht und Selbstmitleid leuchtet da auf. Von einem, der betet, von einem, der an Gott glaubt und der trotzdem dabei ein Leben führt, wo er mehr leidet als glücklich ist. Und wo er gleichzeitig mit ansehen muss, wie es anderen, die nicht glauben und sich einen Dreck scheren um Gott, wie es denen geht, wie gut es denen geht. Das macht ihn ziemlich fertig. Es lässt ihn grübeln. Und in seinem Nachdenken geht er aus meiner Sicht zwei Irrtümern auf den Leim. Das erste, dieser Psalmbeter geht davon aus, dass die Wohlhabenden, die den Ton angeben, die gesund sind, die wohlernährt sind, die ein Leben haben, wie man sich's wünscht, dass die auch glücklich sind. Glück ist die für ihn die logische Konsequenz davon, dass man all das hat. Glück wird gemacht aus Geld, mit dem man sich alles kaufen kann, aus Genuss von allem, auf das man Lust hat und mit Entfaltungsspielräumen, mit denen man sein Leben nach eigenem Belieben verziert und ausschmückt. Glück ist machbar. Glück ist abhängig von so ein paar Dingen, die man tun muss, aber die kann man sich ja vielleicht auch besorgen. Glück ist machbar. Vielleicht kann man sogar kaufen. Jedenfalls wird es uns verkauft. Vom Glücksklee, Kondensmilch angefangen, über frische Brötchen, die angeblich glücklich machen, über Bilder, die glücklich machen, Werbeslogan von Agfa, bis hin zu Schuhen und Klamotten, wo man nur noch schreien kann vor Glück. Oder früher hieß es ja, schrei vor Glück oder schick's zurück. Naja. Viele Firmen benutzen in ihren Slogans das Wort Glück. Viele Firmen benutzen die Illusion vom Glück als ein Verkaufsargument. Und ich glaube, wir glauben es ihnen immer wieder mal. Natürlich nicht so offiziell, sondern eher so still und heimlich. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen peinlich, wenn wir so naiv wären. Aber manchmal denkt man doch, wenn ich das oder jenes hätte, das wäre schon gut. Dann wäre ich glücklich, dann geht's mir gut, dann würde ich mich besser fühlen. Geht's euch manchmal so? Also ich muss zugeben, das kann mir schon mal passieren. Ich glaube, dass der geheime Motor für unseren Konsum ist, dass wir insgeheim dieser Illusion Glück hinterherrennen. Dabei wissen wir natürlich auch nur zu gut, vieles, was man kaufen kann, ist nützlich, macht Spaß, verschönt unser Leben und so weiter. Aber es macht nicht wirklich rundum und auf Dauer glücklich. Wir haben uns nach Weihnachten einen LED-Fernseher gekauft. 42 Zoll, WLAN-Anschluss, 3D-fähig, 4 Brillen dabei. Gestern Nachmittag haben wir ihn ausgepackt. Das war ein richtiges Fest für die ganze Familie. Und die neuen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Na, also der ist mindestens 4-mal so groß wie unser alter Fernseher. Und da kann ich ins Internet damit gehen und vielleicht sogar die Computerspiele am Bildschirm spielen. Wahnsinn! Wir haben uns alle gefreut, wir haben es beglückt, aufgebaut, erkundet heute. Das macht natürlich Spaß, klar. Das kann man auch genießen. Aber ich befürchte, mit der Zeit wird diese Kiste immer weniger in der Lage sein, unsere Stimmung anzuheben. Das wird irgendwann mal ganz normal werden. So ist es, wenn man das Glück abhängig macht von Dingen und Erlebnissen. Es reicht einfach nicht. Und nochmal was. Erfolg, Status und Wohlstand sind zwar sowas wie Doping für die Seele, da geht's mir gut, wenn ich das alles habe. Es macht mich irgendwie glücklich, es macht mich zufrieden, es macht, gibt mir auch Sicherheit, macht mich stolz, aber es kann mich vor nichts schützen. Es kann mir trotzdem alles passieren, es gibt Schicksalsschläge, gegen die alles, was wir als Glücksbringer sehen, nichts helfen. Ganz tragisch wird es jetzt vielleicht an der Person von dem Michael Schumacher gerade deutlich, von diesem erfolgreichen, wohlhabenden Menschen, dem auch ein Unfall passieren kann. Glück ist die logische Konsequenz von Wohlergehen, von Besitz und Konsum und Selbstentfaltung. Am besten, man tut alles dafür. Und zwar selber, klar, wer auch sonst. Und wenn es sein muss, dann auch ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist die erste Illusion, die in diesem Psalm spürbar wird. Bei seinem neidischen Nachgrübeln über dieses angebliche Glück der anderen, der Reichen, geht der Psalmbeter dann in den Tempel zu Gott. Und dort hat er irgendwie plötzlich einen anderen Blick auf dieses vermeintliche Glück der anderen. Er sieht, wie instabil die Lebensarchitektur derer ist, die sich nur ichbezogen mit ihrem Glück befassen. Du hast sie auf glatten Grund geführt und sie auf ihre Täuschung hereinfallen lassen. Doch wie plötzlich kam für sie das Entsetzen. Schlagartig fanden sie ein schreckliches Ende, wie bei einem Traum, dem ein böses Erwachen folgt. Und wenn sie dann wach werden, mein Herr, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Er bringt also das Glück plötzlich in Verbindung mit der Sterblichkeit, mit der Vergänglichkeit, zeigt, wie zerbrechlich das Glück ist, das wir uns selber machen können. Die zweite Illusion, die meines Erachtens in diesem Psalm drinsteckt, muss man zwischen den Zeilen suchen. Der Psalmbeter meint nämlich eigentlich, dass es ihm selber gut gehen müsste. Weil er ja glaubt, weil er sich ja ziemlich viel Mühe macht, um Gottes Ansprüchen zu genügen. Dann müsste ihm doch eigentlich eine Belohnung zuteil werden. So wie es in der Bibel immer wieder auch angekündigt wird. An vielen Stellen gibt es einen Zusammenhang zwischen Frömmigkeit und Wohlergehen. Zum Beispiel 5. Mose 30, Vers 9 und 10. Der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir's zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zu gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Mit anderen Worten, Glück ist die logische Konsequenz von Frömmigkeit. Wenn du Gott gehorchst, wird dein Leben richtig rund laufen. So wie es vielleicht hier auf diesem aktuellen Buchcover auch steht, Hensler Verlag, Gott macht glücklich. Bis heute gibt's Predigten, in denen es immer wieder heißt, glaub an Gott und alles wird gut. Oder Gott wird deine Bereitschaft, ihm zu folgen, belohnen mit Geldsegen und Erfolg. Gott lässt sich doch nicht lumpen. Aus Amerika kommt das sogenannte Wohlstandsevangelium, so eine Erfolgstheologie zu uns. Da wird behauptet, dass man das Wohlwollen Gottes daran ablesen kann, wie gut es einem geht, auch materiell gut geht. Also Reichtum ist ein Ausdruck von Segen. Und unsere Jahreslosung, die scheint ja irgendwie auch auf diesem Trip zu sein, dir nahe zu sein, Gott ist mein Glück. Aber ich glaube, man muss genauer hinschauen in die Bibel rein, wie es den frommen Menschen geht. Und dann findet man schnell raus, unversehrtes, heiles Leben in einer heilen Welt, das gibt's auch mit Gott nicht. Der Verfasser von diesem Psalmgebet, der hat's an sich selber gespürt. Aber wir können auch angucken, Abraham, David, Jeremia, Petrus, Paulus, bei keinem lief das Leben so richtig rund und problemlos, nur weil sie fromm waren. Und Jesus selber hat ein sehr schwieriges Leben geführt. Und übrigens, er hat bewusst verzichtet auf das, was mit Wohlstand und Geltung zusammenhängt, dieses Glück, das man sich dadurch schaffen kann vielleicht. Das problemlose, rundum glückliche Leben ist uns als Christen versprochen, aber nicht für die Gegenwart, sondern für die Zukunft. Jetzt im Hier und Heute müssen wir uns mit Kostproben davon zufrieden geben, glaube ich. An Weihnachten feiern wir nicht die Befreiung aus einer kranken Welt und den Umzug in den Himmel, sondern wir feiern den Umzug Gottes in unsere kranke Welt. Gott kommt in unser Schlamassel, um uns zu helfen, um uns zu befreien, um uns beizustehen, um uns zu heilen, um mit uns ganz viel Mist, den es trotzdem gibt, auszuhalten. Es wird was gut durch den Glauben. Es wird was gut durch Jesus. Es kommt Licht ins Dunkel. Das Reich Gottes, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ist schon mitten unter uns. Aber nein, es kommt nicht mit einem Schlag. Es wird nicht plötzlich alles total anders. Das Reich Gottes, das Heil, die Hilfe Gottes kommt wie ein zartes, kleines Pflänzchen, das allmählich wächst und sich ausbreitet in unserem Leben und in unserer Welt. Und deshalb erleben und erleiden wir in unserem Leben beides. Wir kriegen was mit von Gottes Wirken in unserem Leben. Vielleicht eine wohltuende Veränderung in meiner Person, wo ich denke, boah, da ist was gut geworden. Eine Bewahrung in einem Unfall. Ein Beschenktwerden mit einer gesünderen Sicht von unserer Welt und von Menschen. Und gleichzeitig dann das andere. Leiden unter den Verhältnissen. Herausforderungen, die mich überfordern, denen ich mich nicht gewachsen fühle. Böses, das mir zugefügt wird, Böses, das ich anderen selber zufüge, Schicksalsschläge, Leiden und schließlich der Tod. Gott macht nicht immer glücklich. Glaube gibt uns keine Immunität gegen das Schlimme, was zu unserer Welt gehört. Und deshalb heißt der volle Buchtitel hier auch ein bisschen anders. Gott macht glücklich und andere fromme Lügen, ein Buch gegen dieses Erfolgsevangelium, wo suggeriert wird, dass alles klappt. So viel mal zu diesen zwei Missverständnissen, die man haben kann von Glück und vom Glaube. Das habe ich euch ganz schön desillusioniert vielleicht. Umso deutlicher stellt sich jetzt die Frage, was kann man denn dann realistischerweise erwarten? Was bringt der Glaube überhaupt? Was soll das Ganze? Was habe ich davon? Der diesen Psalm 73 geschrieben hat, der findet zwei Antworten auf diese Frage, was ihm der Glaube bringt. Die eine, ich weiß, wo ich hinkomme, wenn mein Leben endet. Ich glaube an eine Zukunft, eine durch und durch glückliche Zukunft bei Gott. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Wen hätte ich sonst im Himmel? Und sind mein Leib und Leben vergangen, also bin ich tot, auch dann bleibst du Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Da taucht im Alten Testament ziemlich selten so ein Stück Ewigkeitshoffnung auf. Aber es geht im Psalmbeter nicht um so eine billige Jenseitsvertröstung, so nach dem Motto, hier Zähne zusammenbeißen, alles Leiden ertragen und dafür irgendwann mal vielleicht ewig genießen. Der Psalmbeter erfährt schon hier und jetzt Glück, nämlich in der Nähe Gottes. Und da fällt dann als letzter Satz in diesem Psalm dieser Satz, der unsere Jahreslosung ist. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, jenseits von Wunscherfüllung, von Bedürfniserfriedigung, Befriedigung und Wohlergehen. Vielleicht müssen wir das gar nicht so als eine dogmatische Behauptung mal nehmen, sondern einfach als einen persönlichen Erlebnisbericht. Als was, hinter dem eine wirklich gemachte, konkrete Lebenserfahrung steht. Die gleiche Erfahrung, die vielleicht auch hinter solchen vollmundigen Anbetungsliedern, die wir immer sehr vorher gesungen haben, steckt. Nämlich die Erfahrung, dass in der Nähe, im Umgang, in der Beziehung, in der Begegnung mit Gott Glück erfahren werden kann. Behaupten vielleicht manche Autoren von solchen Liedern, behauptet der Psalmbeter, die Frage ist, passt es auch zu unseren Erfahrungen? Zu meinen Erfahrungen, gibt es da Glücksmomente mit Gott? Ich muss zugeben, ich tue mich da ein bisschen schwer zu sagen, wenn ich da bei Gott bin, dann bin ich so richtig glücklich, bin da sehr vorsichtig mit diesem Begriff, benutze den, glaube ich, auch sonst eher sehr, sehr sparsam und habe da irgendwie so was ganz Großartiges vor mir, wenn ich diesen Begriff Glück sehe. Und so großartig glücklich bin ich dann nicht immer, wenn ich hier im Gottesdienst sitze, in 3 oder woanders, oder wenn ich irgendwo Bibel lese oder stille Zeit halte und bete und vor meiner Bibel und meinem Tagebuch sitze. Vielleicht bin ich insgesamt eben jemand, der nicht so oft sagt, wow, was bin ich glücklich. Ich tue mich dann leichter mit anderen Formulierungen, wie sie in anderen Übersetzungen am Ende von diesem Psalm stehen. Zum Beispiel die hier. Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Oder die andere aus der Elberfelder Bibel, Gott zu nahen ist mir gut. Weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht könnt ihr da auch eine Vorliebe gewinnen für eine der Formulierungen. Die letzten zwei kann ich wirklich mit ganzem Herzen unterschreiben. Gott nahe zu sein, ist wirklich gut für mich, tut mir gut. Ist nicht immer bequem, weil ich auch mir und meinen Schattenseiten begegne, aber es ist wirklich was, was mir gut tut. Für mich, und das Bild ist aufgetaucht, als wir uns gemeinsam vorbereitet haben, für mich sind Zeiten mit Gott manchmal so, wie wenn ich in einer schwierigen Situation stecke und dann mein Handy aus der Tasche ziehe und jemand anrufen kann und mit dem das alles durchsprechen kann und in aller Ausführlichkeit sagen kann, wie es mir geht und wo die Probleme liegen und wo die Fragen sind und mich dann auch beraten lassen kann. Wo da am anderen Ende jemand ist, dem er sagen kann, was er dann hört, was er sieht, wie er diese Situation beurteilt und was er mir raten würde. Oder der mir eine Ermutigung gibt, stell dich deiner Herausforderung, ich gehe mit dir, begleite dich. Oder der mir den Spiegel vorhält, der mir meinen Anteil am Problem, die ungeschönte Wahrheit über mich zeigt. Manchmal passiert mir das, oder? Immer wieder passiert mir das in Zeiten mit Gott. Für diese Zeiten mit Gott, wo Gott uns nahe kommt, wo wir Gott nahe kommen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Geschmäcker und Rezepte. Der eine singt dann gerne Lobpreislieder, das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Der andere wühlt sich durch Bibelworte und Kommentare und merkt da was von Gott. Der dritte sitzt in der Stille da und schweigt vor Gott. Und andere gehen in den Gottesdienst und singen von Herzen mit den anderen mit und hören sich eine Predigt an und haben da so eine Erfahrung von Gottes Nähe, Gottes Erfahrung. Wie auch immer, ich glaube, es hat immer was Heilsames, was Wohltuendes, wenn wir Gott begegnen. Vielleicht kann man wirklich sagen, es macht glücklich. Es macht glücklich, Gott zu begegnen. Jenseits von dem, wie es uns sonst geht. Und ich glaube, es hat Folgen. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo man nach so einem Telefonat plötzlich anders denkt und anders handeln kann und anders rangehen kann an die Probleme, weil man einen neuen Blick bekommen hat für das, was Sache ist. In Zeiten mit Gott erlebe ich ganz oft, dass solche Ideen auftauchen, dass ich inspiriert werde. Ich erlebe, dass Dinge sich klären und ordnen. Ich erlebe immer wieder auch Stimmungsveränderungen, dass es hinterher besser geht. In der Regel fühle ich mich beschenkt, wenn ich aus der Nähe Gottes zurückgehe in meinen Alltag. Der hat dann trotzdem noch seine Tücken und Herausforderungen und lässt Wünsche offen. Manchmal ist er wie eine kalte Dusche, aber ich kann mich dem stellen. Und das ist dann das große Unterschied zu einem Telefonat, wo ich mir nur so Telefonhilfe holen kann. Ich gehe dann mit der Überzeugung in meinen Alltag zurück, dass ich nicht allein für ein gelingendes Leben, für mein Glück kämpfe, sondern dass ich begleitet bin von so einem Secret Partner, von so einem geheimen, aber mächtigen und wirkungsvollen Freund, der mit mir geht, der nicht nur zuschaut, sondern der auch eingreift in meinem Leben. Nicht immer, aber immer wieder. Vielleicht ist Jesus mehr so wie der Trainer, der am Spielfeld dran steht und ich muss das Spiel machen. Aber ich bin saumäßig froh, dass er da ist und dass er mich da drin unterstützt und dass er die Dinge tut, die ich nicht hinkriege durch sein Wirken. Eine Wirkung haben wir vielleicht auch in dem Psalm selber drin. Das Denken kann sich verändern, wenn ich bei Gott war. Ich denke vielleicht anders über mein Leben und über das Leben von anderen Menschen. Wenn ihr den Psalm mal daheim am Stück ganz lest, dann könnt ihr diese Entwicklung von der Klage und dem Selbstmitleid hin zu einem Geborgensein in Gott nachvollziehen. Das kann auch dann Folgen haben in meinem Alltag, dass ich anders reingehen kann, anders denken kann über mein Leben. Und vielleicht gibt's auch noch eine andere Wirkung. Am Anfang habe ich es geredet über die Illusion, dass das Glück die Konsequenz von Wunscherfüllung, Wohlstand und Selbstentfaltung sei. Und über die Werbebranche, die mit unseren unerfüllten Sehnsuchtswünschen nach Glück uns ködert. Vielleicht ist so, dass uns das Glück, in Gottes Nähe zu sein, auch so befriedigt, so erfüllt, so bereichert, dass wir ein Stück konsumkritischer werden können. Dass wir die als Glücksbringer verkauften Angebote durchschauen können und uns unabhängiger von dem halten können. Dass wir bescheidener, genügsamer werden und nicht alles haben müssen, um glücklich zu werden. Vielleicht so ähnlich, wie wenn ich gerade gegessen habe und satt bin und dann nochmal durch die Markthalle in Freiburg schlender und mal sehr relaxed überlegen kann, ob ich wirklich noch irgendwas brauche. Ganz anders, wie wenn ich mit einem großen Hunger da reingehe. Zum Schluss dieser Predigt noch den Lehrtext, der heute im Losungsheft stand, der passt nämlich super zu dem, was die Jahreslosung sagt. Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben, die Menschen das Leben haben und das volle Genügen. So heißt es im Luthertext in anderen Übersetzungen, ist von einem Leben in Fülle, von erfülltem Leben die Rede. Das will uns Jesus schenken in seiner Nähe und unabhängig von äußeren Faktoren. Ich wünsche uns, dass wir nicht der Illusion, dass wir uns Glück durch egoistischen Waren- und Erlebniskonsum schaffen können und schaffen müssen, hinterherrennen. Ich wünsche uns, dass wir uns von der falschen Illusion lösen können, dass unser Leben geradlinig und ohne Beeinträchtigungen verlaufen müsste, nur weil wir an Gott glauben. Ich wünsche uns, dass wir das Dabeisein Gottes in unserem vielleicht im neuen Jahr auch mal schwierigen Leben ganz oft spürbar erfahren. Und ich wünsche uns, dass uns die Zeiten in seiner Nähe glücklich machen oder uns wenigstens so richtig gut tun. Das wäre quasi mein Neujahrswunsch an euch. Jetzt ist genug geredet. Ich habe ganz viel erzählt. Jetzt sollt ihr Raum haben, um nachzudenken und vielleicht auch zu beten. Und dafür haben wir zwei Angebote für euch. Nee, eigentlich drei. Das erste wäre, ihr könnt einfach Musik hören. Die Caro macht so ein bisschen Musik. Das zweite Angebot wäre, mal nachzudenken über das, wie es euch geht. Manchmal, wenn ich so Coaching-Gespräche mache und dann geht es um irgendeine Situation, dann frage ich, war es gut oder war es schlecht? Und dann müssen sich die Leute immer entscheiden, war es gut oder schlecht? Dann sage ich, weißt du was, sag doch mal in Prozentangaben, wie gut oder wie schlecht es war. 0%, alles schlecht. 100%, alles gut. Dann sagen die 70%. Dann ist die Versuchung groß, gleich über die 30%, die fehlen, zu reden. Was fehlt dir denn noch zum ganzen Glück oder so? Aber man kann auch mal die 70% angucken und kann sich fragen, was passiert mir eigentlich Gutes? Die Einladung an euch wäre, jetzt während der Instrumentalmusik vielleicht mal nachzudenken, wie viel Prozent macht das Nahesein Gottes, meine Gottesbeziehung, mich glücklich? Und dann nicht so schnell zu überlegen, und was fehlt mir noch, sondern was steckt drin in diesen 40% oder 70%, die mir Gott schenkt? Und dafür ein Dankgebet in den Himmel zu schicken. Die Fokussierung auf das, was wir schon haben, tut uns meistens mehr gut, wie die Fokussierung auf das, was uns fehlt. Das wäre das Angebot. Für die Leute, die sich darauf nicht einlassen können, habe ich noch ein kräftiges, schönes Zitat von Dietrich Bonhoeffer gefunden. Das könntet ihr jetzt hier lesen und euch dazu Gedanken machen und vielleicht auch ein Gebet dazu. Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Also, ihr habt eine Zeit für euch, tut, was ihr wollt. Wir werden die Zeit dann nach dem Instrumentalstück mit einem Lied, das wir gemeinsam so wie eine Art Bekenntnis singen, abschließen.